European Data News Hub Podcast.
Mit Björn Düss, guten Tag. Zum Ende des Sommers zieht der Deutsche Wetterdienst eine Bilanz, die sonnig ausfällt und nüchtern stimmt. 820 Sonnenstunden, so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung vor mehr als 70 Jahren. Das sonnige Wetter und die andauernde Hitze haben aber auch zu einer Rekordtrockenheit geführt und zu verheerenden Bränden in Deutschland und vielen anderen Staaten Europas. Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sieht in dem Extremsommer keine Ausnahme mehr, sondern eine Regel. Europa hat sich dem Klimaschutz verpflichtet. Im Jahr 2021 hat die EU die Klimaneutralität, das heißt das Ziel, bis 2050 keine Nettoemissionen mehr zu verursachen, rechtsverbindlich gemacht. Als Zwischenziel wurde eine Emissionsminderung von 55% bis 2030 festgelegt. Das Klima ist aber nur ein Aspekt, wenn es in letzter Konsequenz um die Überlebensfähigkeit der Menschheit geht. Die Biodiversität zu schützen und zu erhalten ist alternativlos, betont der Generaldirektor des weltweiten Naturschutznetzwerks IUCN, Dr. Bruno Oberle, im Gespräch mit uns.
Hallo, Herr Dr. Oberle, ich grüße Sie.
Schönen Tag.
IUCN, Sie arbeiten weltweit, Sie sind weltweit vertreten und vielleicht nicht doch jedem ein Begriff. Können Sie mal erklären, was sich hinter diesen vier Buchstaben verbirgt, bitte?
IUCN in Englisch, die International Union for Conservation of Nature, die Internationale Union für den Schutz der Natur, ist eine Mitgliederorganisation. So, unsere Mitglieder sind ihrerseits auch wieder Institutionen. Es können Staaten sein. So fast 100 Staaten, die Deutschland ist ein Mitglied, die USA sind ein Mitglied, China ist ein Mitglied. Staaten können Mitglieder sein, staatliche Institutionen, ein Ministerium, eine Universität, ein Zoo kann ein Mitglied sein, Städten können Mitglieder sein und Länder können Mitglieder sein, aber auch nichtstaatliche Institutionen. Wir haben hunderte von NGOs, von nichtstaatlichen Organisationen, WWF, WWF, die ganz Großen im Norden und die ganz Kleinen im Süden. Und wir haben speziell auch Organisationen, die den Standpunkt von Indigenous People, von lokalen Ureinwohnerorganisationen, die diesen Standpunkt vertreten. Alle zusammen haben die Mission, natürliche Ressourcen im Allgemeinen und Natur insbesondere besser zu nutzen und zu schützen durch wissenschaftliche Arbeiten, durch politische Diskussionen und durch die Unterstützung an den Mitgliedern selber in ihrer Arbeit.
Das sind ja sehr hehre Ziele, aber beschreiben Sie mal bei so einer Menge von Teilnehmenden, die meisten sind ja auch Unterstützende, aber wie schwer ist es da, immer auf einen Nenner zu kommen oder ist das gar nicht notwendig?
Doch, es ist notwendig. Die fundamentale Ausrichtungen werden beschlossen in einem Kongress. Der findet jede vier Jahre statt. Und an diesem Kongress, alle Mitglieder nehmen teil. Jeder kann sogenannten Motionen, Vorschläge einbringen. Die werden dann diskutiert und beschlossen. Für den positiven Beschluss braucht es eine doppelte Mehrheit, eine Mehrheit auf der staatlichen Seite und eine Mehrheit auf der nichtstaatlichen Seite. Wenn dieser Beschluss dann gefasst ist, gilt er als obligatorisch für die Mitglieder umzusetzen. Es ist eine große Organisation. Es braucht viele Diskussionen, dafür sind aber die Resultate oft bahnbrechend, solide und wegweisend. Begriffe, die wir heute selbstverständlich nutzen, wie Nachhaltigkeit, Vorsorgeprinzip, all diese Wörter wurden in IUCN erfunden.
Sie haben nochmal gesagt, Naturschutz sei überlebenswichtig für die Menschen. Sind wir schon so weit, dass es wirklich um die Existenz geht? Und was beinhaltet Naturschutz denn insgesamt? Was ist damit gemeint?
Es gibt diese so ein bisschen technokratische Begriff, die ökosystemare Leistungen. Also Ökosystemen, die Natur unterstützt uns. Wir könnten ohne die Natur nicht überleben. Es ist irgendwie naheliegend. Alles, was wir essen, ist letztlich Natur. Auch wenn domestizierte Natur, aber Natur. Alles, was wir trinken, wird auf irgendeine Art und Weise das Wasser durch die Natur gefiltert, gereinigt, aufbereitet. Die Luft, die wir atmen, wird von der Natur produziert. Sauerstoff kommt aus Bäumen und Algen. Wenn diese, und ich gehe da nicht in den Krankheiten, die wir bekommen könnten und andere Aspekte, schon nur diese Dinge, die sagen es ganz klar. Wir existieren auf diesem Planet, weil wir Teil von diesem Netzwerk sind. Wenn dieser Netz bricht und diese Leistungen uns nicht mehr zur Verfügung stehen, dann wird es ganz, ganz eng für die Menschheit auf diesem Planeten. Ich möchte nicht einfach da im Alarmismus machen, aber stellen Sie sich vor, wenn es keine Luft, kein Wasser und kein Essen mehr gäbe, dann wird es einfach schwierig.
Denken Sie trotzdem, dass der Begriff des Klimaschutzes und der Klimakatastrophe, der ja in der Diskussion immer ein Stück weit über allem schwebt, wird er dem Ganzen gerecht oder ist Klimaschutz auch Naturschutz? Ist Naturschutz auch Klimaschutz? Lässt sich das trennen? Ist das zu verkürzt? Wie empfinden Sie das?
Zu meinen ist, es hat eine gewisse Logik, dass Klima als erstes wahrgenommen wurde. Klima ist alles in allem einfacher zu verstehen. Wir brennen fossile Energieträger, wir produzieren CO2, CO2 verändert unsere Atmosphäre und das macht, dass es warm wird. Also das ist irgendwie eine verhältnismäßig logische Verkettung. Bei der Biodiversität ist viel komplexer. Die Biodiversität ist ein komplexes System, ist ein Netz. Es ist auch viel robuster als das Klima. Also es hält sehr viele Stöße und Verletzungen aus, bis es bricht. Und das Bewusstsein der Veränderungen etabliert sich erst nach und nach. Man sieht, dass gewisse Arten verschwinden. So, man hat die Änderung des Klimas vorher gesehen. Und auch wissenschaftlich ist die quasi die Analyse und die schlüssige Verkettung von den Ursachen mit den negativen Wirkungen komplexer im Feld der Biodiversität. Aber wir sind nach und nach am gleichen Punkt, wo wir sind, sagen wir so, wo die Klimadebatte vor 5 oder 10 Jahren waren, sind wir jetzt mit der Biodiversitätsdebatte. Es hat jetzt begonnen, die Diskussion, wie kann man diese Schäden in den Finanzentscheidungen einbetten, so wie das vor 6 oder 7 Jahren im Bereich Klima gemacht wurde. Das ist jetzt, also es überrascht mich nicht. Ich denke, wir sind auf dem guten Weg, diese Probleme wahrzunehmen und anzugehen. Natürlich sind auch die beiden Krisen verkettet, sind miteinander verbunden. Sie sind Ausdruck des gleichen Phänomens. Im Kern, wir Menschen haben ein Wirtschaftssystem, ein Produktion- und Konsumsystem etabliert, das nicht innerhalb der Grenzen dieses Planeten mehr Platz hat. Und dadurch, dass wir es so weiter treiben, üben wir Druck aus auf den Grenzen des Planetes und verändern Dinge in unserem, die gegen unsere Interessen gehen. Das sind die Ökosystem-Boundaries, die in der Diskussion sind. Klima verursacht Biodiversitätsschäden. Biodiversität kann Klimaschäden aufhalten. Die beiden Dinge hängen zusammen. Wenn wir das eine lösen, lösen wir das Zweite. Wenn wir das eine nicht lösen, können wir das andere nicht lösen.
Welchen Beitrag kann dann so ein Projekt wie das Restoration Law der Europäischen Union oder noch ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission bringen und helfen?
Wir müssen aufhören, zu viel zu nehmen von der Natur und wir müssen reinvestieren in Natur. Aufhören, viel zu nehmen, bedeutet mehr Schutz, bedeutet mehr geschützte Flächen, bedeutet Schutz für die Arten, bedeutet bessere Praktiken in der Landwirtschaft, bessere Praktiken im Bau von Städten und Infrastrukturen. Das ist die eine Seite, weniger zerstören, am besten gar nichts zerstören. Auf der anderen Seite reparieren, investieren in Natur, geben der Natur zurückgeben, was wir für Jahrhunderte genommen haben. Und dies ein ganz wesentlicher Punkt hier ist Restoration, wiederherstellen. Das ist eigentlich relativ banal. Also Sie müssen für jede Infrastruktur, müssen Sie auf die eine Seite sie gut bauen und auf die andere Seite immer wieder instand stellen. Wir haben unsere Infrastruktur, unsere Naturinfrastruktur übernutzt und jetzt müssen wir sie instand stellen. Genauso wie unsere Autobahnen instand stellen müssen. Das wird Geld kosten, aber es lohnt sich, weil der Return für diese Investitionen ist sehr hoch. Und ich meine, und dieses Gesetz, das jetzt auf europäischer Ebene debattiert wird, ist ein wesentliches Stück. Eine klare gesetzliche Basis mit einer klaren Finanzierungsstruktur dahinter zu etablieren, ist ein wesentliches Stück des guten Umganges mit der natürlichen Infrastruktur. Schützen und reparieren, was wir in der Vergangenheit kaputt gemacht haben. Das wird nicht ohne Friktionen gehen, das wird nicht ohne Konflikte gehen. Man wird die gewisse Flächen, die heute schlecht genutzt werden, zum Beispiel zu landwirtschaftlichen Zwecken mit sehr tiefer Produktivität, werden wir sie diese Praktiken aufheben müssen und zurück zu einer natürlichen Gestaltung dieser Flächen. Man wird schauen, wie man vital diese Gruppen, die an der Natur hängen, Landwirte sind ein ganz wesentlicher Faktor da, weil sie sind direkte Nutzer der Natur und sie werden auch die direkte Schützer der Natur in Zukunft werden. Man muss schauen, im Dialog mit ihnen, wie man die beste Wege findet, um diese Resultate zu erreichen. Die Resultate sind, ich denke, wissenschaftlich unbestritten und politisch letztlich können auch nicht lange bestritten werden.
Die Streitpunkte haben Sie jetzt schon genannt, dass unter anderem die Landwirtschaft halt auch entsprechend sich ändern muss oder angepasst wird. Jetzt gehören Sie zu den Menschen, die ja sehr viel unterwegs sind, sind international vernetzt. Hat Europa da so eine Leuchtturmrolle inne oder sind andere noch fleißiger? Also wir beschreiben uns ja schon sehr gerne in der Europäischen Union als eine Europäische Union, die grün werden möchte, die viel investiert in den Naturschutz und den Schutz der Biodiversität. Ist das so oder gibt es da andere, die eigentlich noch viel weiter sind?
Europa hat zum einen ein wachsendes Bewusstsein der wirtschaftliche, emotionale und politische Bedeutung der Natur. Und hat eine Tradition jetzt seit einigen Jahrzehnten aufgebaut, sich ernsthaft mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Diese Diskussion hat vielleicht in anderen Ländern und Kontinenten ein bisschen später begonnen. Europa hat auch Mittel, finanzielle Mittel, technologische Mittel, um Aktionen, um etwas konkret zu verändern. Das haben andere Kontinente und andere Länder zu einem geringeren Ausmaß. Aber wenn man schaut, welche Anstrengungen auch anderswo gemacht werden, ist schon beeindruckend. Also die Art und Weise, wie China zum Beispiel die Nutzung der Flächen, China hat eine extrem hohe Bevölkerungsdichte dort, wo der Land wirklich produktiv ist, und die Überlegungen, was kann man wo in welcher Art und Weise machen. Sie haben Unternehmungen, auch europäische Unternehmen, globale Unternehmen aufgekauft und sie quasi beauftragt in Richtung Organic Farming, also nachhaltige Produktion, landwirtschaftliche Produktion, die chinesische Landwirtschaft zu unterstützen. Auf einem ganz anderen Kapitel, ich meine, in Europa die Qualität, wir haben einige Schutzflächen, die durchschnittliche Qualität der Schutzflächen ist mittelprächtig, ich würde mal sagen, eher im unteren Bereich der Skala als im oberen. Und auf der anderen Seite, wir wissen, dass die Anzahl Tigern in Indien sind in den letzten paar Jahren dank der Aktion der Regierung um 40% gestiegen. In Ruanda, wo wir zu Gast waren, die Berggorilla-Population, die hat sich verdoppelt in den letzten paar Jahren, unter anderem wegen der der Schutz, der Hilfe, der Hege und Pflege. In Ruanda wollen sie jetzt dieses Schutzgebiet nochmals ausdehnen. Sie sind in Diskussionen mit den Bevölkerungsgruppen, die da um diese Gegenden leben. Natürlich, sie sind bewusst, es ist eine touristische Attraktion. Es ist aber auch ein Stolz des Landes, dass sie diese wunderbaren Tiere beherbergen. Und das sind doch beeindruckende Resultate. Wir können in gewissen Feldern beginnen, auch von anderen zu lernen.
Wie positiv oder optimistisch schauen Sie denn in die Zukunft, wenn wir über diese Ziele sprechen? Sie haben ja jetzt gerade Indien genannt oder auch Ruanda. Da hat man das Gefühl, dass sich Erfolge ja doch relativ schnell einstellen können, wenn denn was getan wird. Was raten Sie den Akteuren da auch aus Ihrer eigenen Erfahrung?
Wir haben letztendlich nicht wirklich eine Alternative, als erfolgreich zu sein. Wenn wir die Klimaveränderung zulassen, wir wissen, dass wir ganz massive Veränderungen in unsere Gesellschaften vornehmen müssen, bis hin zur Migration an Orten, wo das Leben noch möglich ist. Und ob wir selber zu migrieren haben oder andere zu uns migrieren, das wird uns vor Schwierigkeiten stellen. Mit der Natur habe ich schon erwähnt, wenn die Natur ihre Unterstützung versagen sollte, in Zukunft wird es ganz schwierig, überhaupt zu überleben auf diesem Planet. Wir haben nicht wirklich eine Alternative, als erfolgreich zu sein. Um erfolgreich zu sein, muss man klare Ziele sich setzen. Man muss ein klares Bild haben, wo müssen wir in welcher Zeit Horizonten sein, die entsprechende Maßnahmen planen, sie finanzieren und durchzusetzen. Es ist einfach gesagt, es ist aber im politischen Alltag weniger einfach zu erreichen. Man muss mit allerlei Schwierigkeiten, Widerstände rechnen. Das ist klar, jede Veränderung zwingt Gruppen in der Gesellschaft, sich zu verändern. Und das ist nicht willkommen. Das heißt, man muss konstant zusammen mit diesen Zielen auch die Gruppe in der Gesellschaft, die am stärksten unter der Veränderung leiden, begleiten, ernst nehmen und ihnen eine Zukunft aufzeigen. In Deutschland hat das immer wieder stattgefunden. Eine der letzte Veränderungen, die die deutsche Wirtschaft durchgemacht hat, ist der Übergang von einem in gewissen in wichtigen Gegenden in Deutschland von einer kohlebasierten Wirtschaft zu einer IT-basierten Wirtschaft. Natürlich, das ging nicht ohne Schwierigkeiten, das ging nicht ohne Umstellungen, das ging nicht ohne ganz klare Unterstützung für gewisse Bevölkerungsgruppen, aber es ist erfolgreich gewesen und ich denke, wir können erfolgreich sein. Letztlich halte ich es mit einem alten Rechtsprofessor in Italien, der sagte, meine Vernunft sagt mir, ich sollte pessimistisch in die Zukunft schauen. Aber mein Wille sagt mir, dass ich eine bessere Zukunft will. Und ich werde den zweiten hören.
Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch.
Danke. Schönen Tag.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news